Sehr geehrter Herr Professor Budde, lieber Stefan Holthoff-Fördner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke sehr für die freundliche Begrüßung, bin sehr gerne heute hier, sehe auch das ein oder andere vertraute Gesicht, wobei die Beleuchtung solcher Säle es an sich hat, dass das eher eine Entdeckungsreise ist, in dem Umfang, in dem das Licht zulässt, einzelne Gesichtszüge genauer auch von hier zu erkennen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind, dass es Sie interessiert, wie es mit unserem Gesundheitswesen weitergeht und das große Interesse, das Sie hier zeigen durch diese Anwesenheit an einem solchen Abend, unterstreicht ja etwas, was in ganz anderer Weise jeder von uns kennt. Kein Geburtstagsgruß, selbst der in Tweetlänge 140 Zeilen, da reicht's noch Zeichen, da reicht's noch für und gute Gesundheit. Das ist ein Wunsch, der nachgerade bei jeder Gelegenheit geäußert wird und es ist eine Erwartungshaltung, auch der Bevölkerung, ich würde es gar nicht nur so negativ mit Anspruchsdenken, wie das eben in dem Zitat anklang, der Erwartungshaltung, dass zu einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland es gehört, unsere Vorstellung von einem Sozialstaat ausmacht, dass wir uns bei Krankheit, bei Pflegebedürftigkeit, bei einem Unfall auf gute Versorgung, menschliche Zuwendung und qualifizierte Hilfe verlassen können. Und diese Aufgabe müssen sich alle gemeinsam stellen, nicht nur die Politik, die dort Verantwortung tragen. Und Sie haben gesagt, Herr Professor Budde, vielleicht beantworte ich die Frage an anderer Stelle. Ich stehe nicht an, Sie gleich hier zu beantworten. Ja, mir macht die Arbeit Freude. Ich würde übrigens Politikerinnen und Politikern, egal welcher Partei, misstrauen, die mit einer Trauermine sich ständig nur in die Pflicht genommen fühlen, sagen, eigentlich würde ich ja lieber viel Schöneres machen. Das große Geheimnis ist, wir sind alle freiwillig in den Funktionen, die wir haben. Und spätestens, wenn wieder Wahlen ansteht, teilen ja auch alle mit, dass sie die Arbeit gerne fortsetzen würden. Also wäre es doch gut, wenn wir auch zwischendurch so über unsere Arbeit reden, wie wir sie, glaube ich, empfinden müssen, wenn wir sie halbwegs ordentlich machen wollen, nämlich mit einer gewissen Freude. Und wenn ich etwas sagen darf zu diesen Thesen, die Sie vorhin, da war manches Nachdenkliches drinnen, nur ich sage auch da, bei allem Anliegen ringen um gute Bedingungen, warne ich davor, egal von welcher Seite aus, unser Gesundheitswesen schlecht zu reden. Wenn ich mit Ärztinnen und Ärzten und lange schon, bevor ich Gesundheitsminister war, über ihre Arbeit gesprochen habe, beispielsweise wenn ich mit meinen Kindern beim Arzt war, dann habe ich viele Ärztinnen und Ärzte erlebt, die mit großer Begeisterung ihrem Beruf nachgehen. Und ich habe mir erlaubt, beim Deutschen Ärztetag, dem ersten Ärztetag, bei dem ich in der neuen Funktion sprechen konnte, zu sagen, wie wäre es bei allem verständlichen Ringen um berechtigte oder jedenfalls für berechtigt gehaltene eigene Interessen, würde gelegentlich in standespolitischen Äußerungen auch etwas von dieser Begeisterung für den Beruf, die ich bei allen Beschwernissen des Alltags, bei ganz vielen Medizinerinnen und Medizinern erlebe, auftauchen. Wenn man das erst alles für ganz schrecklich erklärt, dann muss man anschließend eine Plakataktion starten, lass dich nieder, und muss dafür werben, dass junge Leute an der medizinischen Fakultät sagen, jawohl, ich will in die Versorgung. Vielleicht gelingt es, beides miteinander zu verbinden, dass wir, das gehört in eine offene Gesellschaft, ich bin nicht bang vor Interessenkonflikten, die zu diesem Themenfeld wie auch zu anderen gehören, aber vielleicht schaffen wir es, darüber denn doch auch so zu reden, dass im Mittelpunkt steht, dass es eine tolle Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es Menschen auch in schwieriger Situation gut geht. Und das empfinde ich eben das Herausforderungsvolle im positiven Sinne, wenn ich die Streitfragen meiner Aufgabe mir ansehe. Dann diskutieren wir über die Frage, wie entwickeln sich die Haftpflichtprämien für Hebammen und damit die Zukunftssicherheit dieses wichtigen, unverzichtbaren Berufsstandes, die erste Lebenssekunde. Und wenn Sie die letzte Bundestagssitzungswoche nehmen, die Frage, welche Sterbebegleitung brauchen wir, welche Ausnahmen wollen wir gegebenenfalls für ärztliches Handeln auch im Rahmen von Suizidbeihilfe, welche Palliativversorgung müssen wir noch ausbauen, dann reden wir über die letzten Lebenstage und Stunden und Minuten. Das heißt, die Gesundheitspolitik, und das meint ja nur die, die den Rahmen setzen. Am Ende sind es dann Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte und andere, die sich um Menschen kümmern, begleiten Menschen ihr ganzes Leben hindurch, auch mit schwierigen Lebenssituationen zurechtzukommen. Und das finde ich eine tolle Aufgabe. Das finde ich ist ja auch das Spannende an dem, was Menschen als Ärztin, als Arzt in der Pflege leisten können. Und dafür den politischen Rahmen zu setzen, ist aus meiner Sicht in jedem Fall eine schöne Aufgabe. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland kann sich, das waren nochmal Umfragen im Sommer dieses Jahres, darauf aufbauen, dass die überwältigende Mehrheit unserer Bevölkerung sagt, ja, die Versorgung in unserem Land ist gut. Sie fühlen sich gut versorgt. Und die Deutschen sind ein reisefreudiges Volk. Und wenn sie reisen, dann vergessen sie nicht nur nicht den Reisepass, sondern im Zweifel auch nicht die Versicherung, die verbirgt, dass sie, wenn es im Ausland irgendein gesundheitliches Problem gibt, doch bitteschön sichergestellt wird, dass aber in der vertrauten Umgebung, das ist sicher eine Motivation, aber eben auch in der in Deutschland dann zu Recht erwarteten guten medizinischen Qualität die Versorgung erfolgt. Fragt man sie, bleibt das so? Und wir reden ja heute über Gesellschaft im Wandel, über die Frage, wo sind die Herausforderungen, sagt allerdings eine große Minderheit, aber eine große Minderheit. Also wir befürchten, dass das nicht so bleibt. Wir sind jetzt zufrieden, aber die Frage ist, wie entwickelt sich dies, was uns wichtig ist, die gute, die kompetente Versorgung in den unterschiedlichen Lebenslagen. Und die Herausforderung, Stefan Holtrop-Hörtner hat es angesprochen, als er die demografische Entwicklung ansprach, ist natürlich auch und vielleicht sogar in besonderer Weise, weil das Gesundheitswesen natürlich auch mit dem Lebensalter von Menschen zu tun hat und die gesundheitlichen Herausforderungen, ist die demografische Entwicklung zentrale Herausforderung für die Zukunft des Gesundheitswesens. Und zwar gleich in dreifacher Weise. Das erste ist die Zunahme an Lebensalter. Da warne ich uns davor, über die demografische Entwicklung lamoyant zu reden. Ich werde gerne älter. Ich dachte eigentlich, das sei eine Selbstverständlichkeit, bis ich am Morgen der Kabinettsbefassung mit dem Pflegestärkungsgesetz, dem WDR, ein Radiointerview gab und morgens um 7 die erste Frage hörte: Das Problem, Herr Gröhe, ist ja, dass wir alle älter werden. Habe ich mir die Rückfrage erlaubt, wollen Sie nicht älter werden? Solche Gespräche am frühen Morgen überraschen einen. Ja, ich will älter werden, nur in der Frage, wie wir über so ein Thema reden. Nachher machen wir wieder ein Symposium über die Frage, warum sich ältere Menschen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt fühlen. Wenn wir erst einmal darüber reden, dass Älterwerden ein Problem ist, soll man sich über das andere nicht wundern. Ich empfinde es erstens als nicht ein Problem und die Wahrheit ist ja auch, bei allen Sorgen, die das auslöst, über die Gebrechen etwa im hohen Alter, es bestehen viele gute Gründe zu hoffen, dass uns gute Jahre geschenkt werden. Und wer mal in ein Familienalbum schaut und sich ansieht, wie sah eine 60-Jährige, ein 60-Jährige der letzten oder vorletzten Generation aus und wie sehen 60-Jährige heute aus, der weiß sofort, was ich meine, wenn ich sage, es werden uns viele gute Jahre geschenkt und all die Pessimisten, die seit einigen Jahrzehnten sich darin üben, die Industriegesellschaft für den kollektiven Versuch der Selbstvergiftung zu halten, die werden ja an dem Umstand, dass wir immer älter werden, in einer Weise deutlich Lügen gestraft, der eigentlich mal zu Reue und Buße, kann man an diesem Tage sagen, führen würde, aber der unverdrossen ignoriert wird. Nein, es werden uns viele gute Jahre geschenkt. Eine Entwicklung, das Durchschnittsalter heute bei 82 Jahren steigt. Die andere Seite der Entwicklung ist weniger erfreulich. Das ist der Umstand, dass wir weniger Kinder in diesem Land haben. Gestern hat eine Studie der Vereinten Nationen darauf hingewiesen, dass 90% der Kinder in sogenannten Entwicklungsländern leben. Also Bevölkerungswachstum sich völlig verschiebt in die ärmeren Teile der Welt. In unseren Breiten, auch in Nordamerika, in anderen Ländern, ein deutlicher Rückgang. Das ist eine Herausforderung, die sich beispielsweise nicht nur, aber im Fachkräftemangel und damit natürlich auch in einer Herausforderung für das Gesundheitswesen zeigt, genug Menschen zu gewinnen, die dort ihr Tätigkeitsfeld sehen. Und das Dritte bei der demografischen Entwicklung ist die Frage, wo leben die Menschen? Wir haben in Deutschland Regionen, in denen in den letzten 25 Jahren sich die Bevölkerung um ein Drittel reduziert hat, größter Bevölkerungsrückgang seit 300 Jahren. Und auch das ist natürlich eine herausragende Herausforderung, auch für die Gesundheitsversorgung. Denn wenn Sie Menschen fragen, warum ziehen Räume leer, warum gibt es Regionen, bei denen der Bevölkerungsrückgang besonders dramatisch ist, sind die beiden Stichworte, die genannt werden, Bildung und Gesundheit. Hält die Fläche ein qualifizierendes Bildungsangebot für die eigenen Kinder, wenn man dort wohnen bleibt, voraus? und gibt es eine angemessene Gesundheitsversorgung? Das hat sehr viel miteinander zu tun, denn wenn Sie eine Ärztin, einen Arzt fragen, gehst du nach Vorpommern, fragt er zum Beispiel sofort, und was ist mit der Schule meiner Kinder? Also Bildung und Gesundheit, diese Fragen hängen unmittelbar zusammen. Erstens also, wir haben gute Chancen, älter zu werden. Das verändert in erheblichem Umfang die Krankheitssituation. Wir haben in viel größerem Umfang mit Mehrfacherkrankungen, mit chronischen Erkrankungen zu tun. Also das Krankheitsbild verändert sich und verlangt auch eine veränderte Blickrichtung. Eben klang ja in der Kritik an, wir seien vielleicht zu spezialisiert geworden. Wo ist der ganzheitliche Blick? Jedenfalls ist eins klar, wenn wir an ältere, mehrfach erkrankte, chronisch erkrankte Menschen denken, dann ist es weniger denn je zulässig, gleichsam nur auf eine zu behandelnde Situation zu schauen, zu sagen, wie wird diesem oder jenem Problem abgeholfen. Das, was wir aus der Pflege längst kennen, dass sozusagen im Pflegefall ja nicht darauf geschaut wird, allein wie ist jetzt die konkrete Pflegebedürftigkeit allein. Wenn jemand zur Pflegekasse geht und sich für sich oder einen Angehörigen erkundigt, im Hinblick auf die Frage, steht da möglicherweise eine Unterstützung durch die Pflegeversicherung an, dann wird die Frage gestellt, wie wohnen Sie eigentlich? Welche Angehörigen leben mit Ihnen zusammen oder in räumlicher Nähe? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Wie wird sich das weiterentwickeln? Viele würden sagen, ein Blick auf ein ganzes Setting. Die Mehrfacherkrankung, chronischen Erkrankungen einer älter werdenden Gesellschaft verlangen einen Blick, dann ist sehr stark die Frage, wer organisiert diesen Blick? Einen Blick nicht nur auf den einen Heileingriff, die eine Behandlung, die notwendig ist, sondern eine Lebenssituation insgesamt. Und das macht es mehr denn je erforderlich, dass eben auch professionsübergreifend, disziplinenübergreifend und dann beispielsweise auch sektorübergreifend, also ambulant, stationär und wieder ambulant, insgesamt die Situation des Erkrankten, der Erkrankten in den Blick genommen wird. Herausforderung, veränderte Krankheitsbilder, mehr Erkrankungen und zwar immer mehr Erkrankungen auch, bei denen uns die Wissenschaft sagt, dass 70% der altersbedingten Erkrankungen in ihrem Verlauf wesentlich durch eigenes Verhalten, also lebensstilbedingt, beeinflusst werden können. Nicht vielleicht vollständig vermieden werden können, aber wesentlich beeinflusst werden können. Und deswegen gehört zur Frage, wie gehen wir damit um, nachhaltig älteren Menschen und allen in unserem Land eine gute Altersvorsorge, eine gute Gesundheitsvorsorge zu sichern. Auch die Frage, wo können wir ansetzen, damit Erkrankungen möglichst erst gar nicht entstehen oder Krankheitsverläufe nicht sich so schlimm entwickeln, wie es wäre, wenn ein Fehlverhalten etwa weitergeübt wird. Und da greife ich dann nochmal eine der Thesen auf, die Frage, die Sie zitierten, eine der Thesen, bedingungslose Hilfe oder Rentabilität. Das lässt sich plakativ natürlich als Gegensatz an die Wand malen. Aber in Wahrheit gehört es natürlich zusammen. Erstens, wir leisten uns die Zusage eines solidarischen Gesundheitswesens, notwendige Behandlung, egal wie viel du verdienst, egal wo du wohnst. Beides sind Herausforderungen. Die Finanzierbarkeit, einkommensunabhängig und egal wo du wohnst, das ganze Thema Stadt-Land, was ich in meinem dritten Punkt zur demografischen Entwicklung, dem Leerziehen ganzer Räume andeute. Das ist sozusagen die Solidarzusage. Damit unterscheiden wir uns wesentlich von Gesundheitswesen in anderen Ländern, wo lebensrettende Maßnahmen in ganz großem Umfang auch von der eigenen Einkommenssituation abhängen. Aber dieses Versprechen, unabhängig vom Einkommen leisten wir das Notwendige, kann natürlich ökonomisch nachhaltig nur eingelöst werden, wenn es auch ressourceneffizient erfolgt. Also wenn man schon die Frage stellt, was ist notwendig und wie kann es möglichst wirtschaftlich erbracht werden? Denn wir wollen das Versprechen nicht einmal einhalten, sondern nachhaltig einhalten, auch unter dem Gesichtspunkt Generationengerechtigkeit, wenn ich mir den veränderten Altersaufbau ansehe. Und insofern ist die Frage bedingungslose Hilfe, darauf ein Anspruch, aber diese Maßnahmen möglichst effizient zu erbringen, von herausragender Bedeutung. Auch wenn wir in Essen sind, mitten im Ruhrgebiet, einem Ballungsraum der Sonderklasse weltweit gesehen, will ich schon auch etwas sagen zum Thema Stadt-Land. Denn das Versorgungsstärkungsgesetz ist erwähnt worden, so als einer der dickeren Brocken, denen ich mich zurzeit zuwende. Und das hat was mit diesem Thema zu tun. Zur Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik Deutschland gehört die Angleichung der Lebensqualität, nicht aller Lebensverhältnisse, aber der Lebensqualität im städtischen und ländlichen Raum. Das war jahrhundertelang nicht so. Ist noch gar nicht so lange her, da nannte man den Raum südlich von Bonn Preußisch-Sibirien und meinte damit, da herrscht Armut, und das haben irgendwie die Regierenden vergessen. Und in einer Weise, in den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, bei je eigenem Profil, natürlich städtischen, kleinstädtischen und ländlichen Raums, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und viele Menschen machen sich gerade beim Thema Gesundheit die Sorge, ob dies so bleibt. Und wir haben eine deutliche Überalterung, da bin ich beim Punkt 2 der demografischen Entwicklung, den Fachkräften, der niedergelassenen Hausärzteschaft im ländlichen Raum. Deutlich. Und dann fahre ich ins Münsterland zu Karl-Josef Laumann nach Recke und vorher lese ich dann vom Bürgermeister in der Zeitung, wenn der Gröhe kommt, dem sage ich Bescheid, der soll gefälligst mehr tun gegen den Ärztemangel. Dann gucke ich in die Statistik, ist dieser Ort überversorgt? Und trotzdem hat der Bürgermeister recht, weil der sieht nicht nur das Heutige, sondern der sieht, ist aber keiner unter 55. Wie entwickelt sich das eigentlich hier weiter mit meiner ärztlichen Versorgungssituation im ländlichen Raum? Und das ist Gegenstand eines Bündels von Maßnahmen, die jetzt im Versorgungsstärkungsgesetz sind, aber auch von Maßnahmen, die schon Kollege Barr vorher ergriffen hat und die ja jetzt auch im Zentrum des Gutachtens des Sachverständigenrats zur Entwicklung des Gesundheitswesens standen. Wir haben zum einen in den letzten Jahren und das nochmal verstärkend im April dieses Jahres Vergütungsanreize im Bereich Hausärzte in der Fläche verstärkt. Wir haben zum anderen, das werden wir ausbauen, in Strukturfonds, den kassenärztlichen Vereinigungen in der Fläche die Möglichkeit gegeben, beispielsweise über Stipendien, die sie an Medizinstudierende vergeben und sagen, das ist ein Stipendium dieses Regionalfonds, es gibt das auch von Landkreisen. Wir erwarten, dass du bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen dann bei uns machst und dass du dich verpflichtest, einen bestimmten Anteil deines Berufs später in unserem Revier zu verbringen. Bisher gibt es diese Möglichkeit solcher Strukturfonds ausschließlich in bereits unterversorgten Gebieten. Wir werden sie auf alle Gebiete ausweiten, diese Möglichkeit, damit vor Ort entschieden werden kann, dass frühzeitig gegengesteuert wird. Ein Beispiel. Wir haben ein weiteres Beispiel, wenn wir ernst nehmen Befragungen, der Hartmann-Bund macht solches, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Medizinstudierenden. Wie stellen sich junge Medizinerinnen und Mediziner, die beispielsweise in Essen studieren, ihren zukünftigen Arbeitsalltag vor? Da spielen Themen eine Rolle, die früher weniger im Fokus standen. Wir hatten deswegen in der letzten Legislaturperiode unter Leitung meiner Staatssekretärin Annette Wittmann-Mautz einen runden Tisch Vereinbarkeit, Familie, Beruf in der Medizin. Und da sind dann sehr praktische Vorschläge bis hin zum teilzeitpraktischen Jahr und anderes bis hin zur Frage der Entlastungsassistenten, bis hin zur Frage der Vertretungsregelung nach der Entbindung eines Kindes und. Also ganz praktische Fragen, wie regeln wir das? Wir sehen, dass junge Medizinstudierende sehr viel deutlicher als die Generationen zuvor sagen, wir wollen Formen der gemeinschaftlichen Berufsausübung. Das erlebt man ja mit Verlaub auch im Wandel etwa im Anwaltsberuf, wo auch sozusagen die Ein-Mann-Ein-Frau-Kanzlei, die früher den Berufsstand gleichsam geprägt hat, längst in der Ausnahmesituation ist, auch im Hinblick auf die erwartete Leistungserbringung. Und da sei mal in aller Vorsicht der Vergleich gewagt. Also zunehmende Formen gemeinschaftlicher Berufsausübung, ob das Gemeinschaftspraxis, Praxisnetz, medizinisches Versorgungszentrum heißt, mit den Möglichkeiten von Teilzeit, von Angestelltenverhältnis, von vielem anderen mehr. Ich sage das als jemand, der zutiefst davon überzeugt ist, dass das Rückgrat der ambulanten Versorgung, der freiberufliche niedergelassene Arzt, die freiberuflich niedergelassene Ärztin sein sollte und wir da auch entsprechend Anreize erhalten und weiter schaffen müssen, aber dass wir auch solchen veränderten Wünschen von angehenden Medizinerinnen und Mediziner Rechnung tragen. Also Versorgung im ländlichen Raum, zentrale Herausforderung für uns. Ambulant, hausärztliche Versorgung in der Fläche, Grundversorgung durch die grundversorgenden Facharztdisziplinen, gut erreichbare Krankenhausversorgung. Ich sage bewusst gut erreichbar, weil gut erreichbar heißt nicht an jeder Ecke alles, sondern das heißt, wir müssen, und das ist Gegenstand einer Kommission zwischen den Bundesländern und mir, wir müssen die Frage, was ist gut erreichbare Grund- und Regelversorgung, wo zur Qualität der Leistungserbringung ist, dass sie schnell und nah am Patienten erbracht werden kann, einerseits, und was ist Spezialisierung, wo im Hinblick auf die gewünschte Qualität Erfahrung, schreckliches Wort, Mindestmengen und anderes mehr wichtiger sind als die Zahl der Kilometer, die man zu einem bestimmten Krankenhaus auf dem Weg zu überwinden hat. Und bei planbaren Eingriffen machen das ja die Menschen längst. Wenn Spezialkliniken hier in der Stadt und anderswo längst erleben, dass, wenn es Berichte und Empfehlungen und anderes mehr gibt, Menschen durch die ganze Bundesrepublik Deutschland für einen bestimmten Eingriff, bei dem das planbar und möglich ist, reisen. Also die Frage, wie entwickelt sich im Krankenhausbereich Spezialisierung, Maximalversorgung, Rolle der Universitätskliniken einerseits und Grund- und Regelversorgung in der Fläche andererseits, stellt sich und wird die Krankenhauslandschaft, auch die Krankenhauslandschaft in einem großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, in den nächsten Jahren erheblich verändern, weiterentwickeln. Da ist es gar nicht nur eine Frage, die man abstrakt an Bettenzahlen oder an Krankenhausdichte diskutieren kann, sondern eine Frage, welche Art von Versorgung brauchen wir nah bei den Menschen und wo ist eine Qualität nur dort zu sichern, wo wir angemessene Spezialisierung haben, auch die nächsten Innovations- und Investitionssprünge entsprechend vollziehen können. Eine der Antworten, davon bin ich überzeugt, und zwar sowohl im Hinblick auf die Frage, welche Möglichkeiten haben ältere Menschen mit ihren besonderen Herausforderungen gesundheitlicher Art angemessen versorgt zu werden, in möglichst hoher Selbstständigkeit, und wie schaffen wir eine gute Zusammenarbeit zwischen Grund- und Regelversorgung in der Fläche und Spezialisierung in den Krankenhäusern, ist ein weiteres Vordringen meiner festen Überzeugung nach von moderner Informations- und Kommunikationstechnologie in der Medizin. Nicht, weil ich das für ein Allheilmittel hielte, das muss man ja betonen, nachdem jahrelang eher Angst besetzt auf alles, was E-Health und so weiter hieß, geschaut wurde, aber weil ich davon überzeugt bin, dass erstens das ein wirklicher Innovationstreiber sein kann, wenn wir uns hier bestimmten Herausforderungen auch im Sinne einer Inpflichtnahme, Indienstnahme moderner Informations- und Kommunikationstechnologie für die Gesellschaft stellen und weil es in der Tat für Patientinnen und Patienten einen großen Nutzen mit sich bringt. Herausforderung älter werdende Menschen, gleichzeitig weniger Kinder, heißt auch, dass das der Wunsch, selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben, wenn keine Kinder in unmittelbarer Nähe sozusagen auf die Medikamenteneinnahme schauen, einen anderen Prozess etwa ausreichend der Selbstbeobachtung mit begleiten. Und da gibt es zahlreiche interessante Projekte, mit denen das gerade durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien geleistet werden kann. Ich habe vor kurzem einen Schlaganfallpatienten kennengelernt, dem mit einem minimalinvasiven Eingriff ein sogenannter Loop Recorder implantiert wurde, der nun rechtzeitig, frühzeitiger als mit klassischen Diagnosemethoden, Vorhofflimmern erkennen kann, entsprechend in eine Praxis die Daten überträgt, damit dann, bevor Schmerzen sozusagen zur Frage, da tut sich doch was Negatives, die Entscheidung treffen können, mit einer Medikationsveränderung, etwa im Hinblick auf die Vorbeugung eines weiteren Schlaganfalls, rechtzeitig aktiv zu werden. Es kann gerade übrigens dann wieder in der Kombination im ländlichen Raum auch die Möglichkeit geben, dass man dann sich eben entscheidet, ja, du kannst weiter in Brandenburg leben und musst nicht aus Sorge, wird dann schnell genug gehandelt, erstmal sicherheitshalber lieber eine große Stadt ziehen, damit dort alle Versorgung da ist. Ich habe jetzt die Herzrehabilitation in Mönchengladbach besucht, wo genau dieses die Themen sind, wie man dann nach der Phase der Reha im Haus sozusagen die überwachte Begleitung von eigenständiger weiterer Rehabilitationsanstrengung zu Hause begleitet. Und wir haben uns ja vorhin noch einmal über das Herzhandy als eine der Pilotarbeiten, die es hier auch in Essen gegeben hat und gibt und bei denen ja Weiterentwicklungspotenziale zum Thema Blutzucker und anderes mehr auch sich anbieten. Also die Frage, wie können Menschen in den eigenen vier Wänden leben, in dem berechtigten Gefühl, dass sie in guter Weise schnell begleitet werden können, ohne dass sie sozusagen sich permanent, gleichsam prophylaktisch, irgendwo in einer Praxis, in einem Krankenhaus vorstellen, intensiv untersuchen lassen müssen. Ein Beispiel für dies. Das andere Thema auch, Stadt und Land. Ich bin in der Uniklinik Dresden gewesen. Dort gibt es eine Vernetzung mit dem Krankenhausnetzwerk Ostsachsen. Kleine Krankenhäuser, Freiberg, Zittau. Ich weiß nicht, wer diese Orte alle kennt. Kleine Krankenhäuser, kleine Mannschaften, Spezialisierung, wenig. Hauptsache, die Kerndisziplinen werden vorgehalten. Und da ist es eben inzwischen die Möglichkeit, sowohl in der Neurologie wie im Bereich der Krebstherapien, dass dort beispielsweise dann Patientinnen und Patienten in Zittau, in Freiberg, dem Teletumorboard der Expertinnen und Experten an der Uniklinik Dresden vorgestellt werden, alle bildgebenden Verfahren dort natürlich in gleicher Qualität eine Bewertung von diagnostischen Verfahren ermöglichen und dann gemeinsam festgelegt wird, welche Behandlung findet denn statt. Das ganz Spannende war, die kleinen Krankenhäuser hatten erst große Sorgen, dass die IT gleichsam die großen Tentakeln der Uniklinik seien, alle Patienten einzusammeln ins schöne Dresden. Die Wahrheit ist die, 85% der Patientinnen und Patienten werden weiter komplett behandelt in den kleinen Krankenhäusern unter Zuhilfenahme des Sachverstandes aus der Uniklinik. Und nur in einem sehr kleinen Teil von Patientinnen und Patienten wird auch nur ein Teil zumeist einer Therapie dann im Universitätsklinikum vollzogen. Und da existiert viel, da entwickelt sich gerade Enormes. Ich habe es in Nordrhein-Westfalen erlebt, in einer kleinen Klinik im Sauerland, die mit der Universität Jena in dieser Weise zusammenarbeitet. Dafür Datenübertragung spielt ja die Entfernung wahrlich keine Rolle, sondern dann bilden sich Partnerschaften ganz anders noch einmal heraus. Und das ist ein Stück, wie wir sowohl älter werdender Gesellschaft als auch der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land in guter Weise dienen können. Das ist ein bisschen angstbesetzt. Auch das klang an in Ihren Thesen, die Sie zitiert haben. Standardisierung. Ich muss Ihnen offen sagen, ich kenne Ärztinnen und Ärzte, wenn man dann mal sich freundlich unterhält, die sagen dann ganz klar, ja natürlich schaue ich auch mal bei Wikipedia nach. Also die Empörung, dass das alles individuelle Heilkunst ist, die sozusagen mit jeder Standardisierung schon einen Einschlag auf Therapiefreiheit erhält, die eignet sich vielleicht für kämpferisches, gelegentliches Auftreten. Ich glaube, dass es heute zu auch freiberuflicher Tätigkeit gehört, selbstverständlich den Informationsgewinn und die dramatische Wissenszunahme einfach auch vorsortiert zu bekommen, um sie überhaupt nutzbar zu machen. Und deswegen freue ich mich, dass der Ärztetag auch da sich noch einmal im Hinblick auf das Thema Telematik, Telemedizin einen Ruck gegeben hat. Ich halte das für überfällig. Gesetzlich Versicherten erwarten das auch. Ich bin, das macht es besonders schön, seit, glaube ich, 20 Jahren mal wieder ein gesetzlich versicherter Gesundheitsminister. Ich habe also auch seit letztes Jahr eine elektronische Gesundheitskarte. Bisher zeichnet die sich dadurch aus, dass ich halt ein Stück Plastik mit mir rumtrage, ein weiteres, das ein schönes Passbild von mir trägt. Ich bin überzeugt, die kann eigentlich noch mehr. Und ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass es bald bei den Patientinnen und Patienten ankommt. Denn da ist sehr viel Geld in die Hand genommen worden. Da wird auch weiteres Geld in die Hand genommen werden müssen. Das ist auch industriepolitisch übrigens ein ganz spannendes Thema. Natürlich, wenn ich an das Thema elektronische Signatur und Datenschutz denke. Aber jetzt werde ich wieder ganz praktisch. Älter werdende Gesellschaft, länger selbstständig leben. Das bedeutet bei einem 90-Jährigen, einer 90-Jährigen möglicherweise Leben mit regelmäßig über 10 Medikamenten. Verschrieben von 5 verschiedenen Disziplinen. Und kein Sohn, keine Schwiegertochter, kein Kind vielleicht in der Nähe, das sagt, aber bitteschön, warum sind von denen noch viel mehr da als von den anderen? Und bitte die Roten nicht mehr den Blauen. Und. Medikationsplan auf der elektronischen Gesundheitskarte, die der Apotheke die Möglichkeit gibt zu sagen, aha, das ist das Komplettpaket, das diese Person nimmt. Da ist Rat gegeben, da muss Rat gegeben werden, damit Wechselwirkungen vermieden werden können. Oder das Thema Notfalldaten. Viele Menschen, auch ältere Menschen, treibt die Angst um, was ist bei einem Verkehrsunfall? Kein Ehepartner, kein Kind in der Nähe, die dann sofort informiert werden und sagen können, aber bitte folgende Unverträglichkeit, Allergie, das oder das oder das mitbedenken. Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert. Da haben wir in den letzten Jahren in den Irrungen und Wirrungen kameradschaftlichen Miteinanders in der Selbstverwaltung vielleicht manche Zeit verloren. Und deswegen soll ein E-Health-Gesetz dem auf die Sprünge helfen. Dazu gehört, dass wir die Voraussetzungen, auch die Abrechnungsvoraussetzungen dafür schaffen, vermehrt wirkliche Nutzanwendung für die Patientinnen und Patienten zu generieren. Ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist mir genauso wichtig. Wir haben in diesem IT-Bereich wunderbare Inseln, also die Projekte, die ich nur angedeutet habe, ein Anbieter, eine Serviceleistung, die dann ein Krankenhaus oder ein Ärztenetzwerk oder jemand anders nutzt, vielleicht im Zusammenhang mit einer Krankenkasse. Das mag unter den Gesichtspunkten der Kundenbindung einzelner industrieller Anbieter sinnvoll sein. Im Hinblick auf die Durchdringung der Medizin mit den Chancen der Informations- und Kommunikationstechnologie ist Interoperabilität, also die Möglichkeit, die unterschiedlichen Angebote auf einer gemeinsamen Infrastruktur unter hohen Sicherheitsstandards nutzen zu können, ein Gebot. Da haben wir jetzt lange geforscht, Gutachten zu erarbeitet. Wir werden die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass auch solche Entwicklungen tatsächlich nicht als Insellösung, sondern in einem Zusammenführen, dass es eben Kopplungsstellen und nicht nur Naht- und Schnittstellen im Sinne von Abgrenzung gibt, sondern dass vernünftig hier die entsprechenden Angebote zusammengeführt werden leisten. Also ein Innovationsschub, von dem ich davon überzeugt bin, er trägt zwei zentralen Herausforderungen Rechnung, nämlich Stadt und Land gut miteinander zu verzahnen, der andersartigen Krankheitsbilder einer älter werdenden Gesellschaft mit dem Wunsch nach hoher Lebensqualität und Selbstständigkeit Rechnung zu tragen. Und doch, und das will ich ganz deutlich sagen, ist Technik wie auch die Ökonomie, die Frage der Rentabilität, dienstbarer Geist. Die sollte das Denken nicht beherrschen. Und ich muss sagen, ich habe heute wieder ein Gespräch geführt mit einigen Wissenschaftsministern über die Finanzsituation der Universitätskliniken, ein Thema, das uns zu Recht umtreibt. Mich ärgert es, um es vorsichtig auszudrücken, dass wir uns angewöhnt haben, über schwerstkranke Kinder, die eine besondere Therapie brauchen, dann als Hochkostenfall oder Kostenausreißer zu reden. Das ist eine Vorstellung von Ökonomisierung, die ich nicht will. Die Ökonomie, also Sie treffen in mir einen Marktwirtschaftler, die Ökonomie hat auch in der Medizin dienstbarer Geist zu sein und darf nicht unser Denken so bestimmen, dass uns im schwerstkranken Kind zuallererst ein Kostenausreißer begegnet. Das lehne ich ab. Und gleichzeitig muss natürlich der Frage, wie finanziere ich nachhaltig die Behandlung schwerstkranker, diese Frage aus Universitätskliniken, die es sehr ernst zu nehmen gilt, eine entsprechende Antwort gefunden werden. Im Kern bleibt medizinisches, pflegerisches Handeln menschliche Zuwendung. Das ist im Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland, das wird von vielen unterschätzt, arbeiten zurzeit über 5 Millionen. Wenn man Menschen, ich mache gelegentlich bei Veranstaltungen so den Test, dann wird dann zwischen 1 und 2 Millionen. Es gibt auch welche, die niedriger schätzen. Selten ist mal einer über 2. In den Krankenhäusern, 2000 Krankenhäusern, die vorhin genannt worden sind, arbeiten in Deutschland 1,1 Millionen Menschen ungefähr. In der Pflege eine knappe Million. Wenn wir in Städte gehen mit Einwohnerzahlen von 100, 150.000 Einwohnern, ist in aller Regel so ein Krankenhaus vor Ort vorhanden, das der größte Arbeitgeber. 5 Millionen Menschen steigen, das Wirtschaftsministerium geht davon aus, heute jeder achte, bald jeder fünfte Arbeitsplatz, ein Arbeitsplatz in der Gesundheitswirtschaft. Und diese Tätigkeit hat es so an sich, dass sie in großen Teilen zwar durch Technikeinsatz erleichtert, aber niemals ersetzt werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass in der gläsernen Automobilfabrik in Dresden eines Tages Autos vom Band laufen, an denen kein Mensch noch groß Hand angelegt hat. In der Pflege im Krankenhaus, da kann Technik Arbeit erleichtern und sie wird die Arbeit gewaltig verändern. Aber im Kern muss es, wenn es menschengemäß sein will, personale Zuwendung sein. Und deswegen brauchen wir in allen diesen Tätigkeitsfeldern eine ausreichende Nachwuchssicherung. Das ist das Thema Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Wir haben es in der Koalitionsvertrag Masterplan Medizinstudium 2020 genannt. Ich will nur ein Stichwort nennen. Manches kann ja in der Diskussion vertieft werden. Wir brauchen eine weitere Stärkung der Allgemeinmedizin. Ja, die Spezialisierung ist auch Ausdruck der Leistungsstärke unseres Gesundheitssystems. Aber wenn derzeit, seit 2012, sind wir bei 10% derjenigen, die dann fertig Allgemeinmediziner sind am Abschluss der Ausbildung. Also ich weiß, dass es etwas vereinfacht ist für die Fachkundigen hier im Saal, wenn ich sage 90% Spezialisten, 10% Generalisten. Gibt nicht viele Systeme, die so funktionieren, weil es natürlich auch unter den Fachärzten, Kinderärzte und andere gibt, die auch eine allgemeinmedizinische Versorgung in gewisser Weise vornehmen. Trotzdem brauchen wir eine weitere Stärkung der Allgemeinmedizin. In den letzten Jahren gibt es eine erfreuliche Zunahme der allgemeinmedizinischen Lehrstühle an deutschen medizinischen Fakultäten. Ich wünschte mir, dass es in spätestens 5 Jahren in jeder medizinischen Fakultät der Bundesrepublik Deutschland mindestens einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin gibt. Auch für die Sichtbarkeit, das fängt bei Promotionen an, vielem anderen mehr, für die Achtung, die dieser Medizin zurechtkommt. Das ist eine Aufgabe, darüber werde ich aus gesundheitspolitischer Sicht mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landeshochschulpolitik zu reden haben. Aber im genannten Versorgungsstärkungsgesetz stärken wir schon sehr bewusst die Weiterbildungsangebote zur Allgemeinmedizinerin und Allgemeinmediziner. Das muss in der Berechenbarkeit für die angehenden Medizinerinnen und Mediziner besser an die insofern leichter vorgegebene und in heute ja auch besser vergütete Weiterbildung in den Facharztdisziplinen, in der Klinik angenähert werden. Also die Stärkung der Allgemeinmedizin ist auch ein zentrales Anliegen auf dem Weg zu einer ausreichenden Verfügbarkeit derjenigen Frauen und Männer, die wir brauchen, um eine gute Gesundheitsversorgung zu leisten. Lassen Sie mich einen Schwenk zu einer anderen Baustelle der Gesundheitspolitik machen, die zentral ist und bei der ich auch bewusst mit den Frauen und Männern, in dem Fall sind es noch deutlicher, noch mehr Frauen, angeht, die mit der Politik zu tun hat. Das ist der ganze Bereich der Pflege. Wenn man über Demografie und Gesundheit redet, dann redet man natürlich auch über Pflege. Wir haben heute 2,6 Millionen pflegebedürftige Menschen in diesem Land. Es werden in 15 Jahren ungefähr 1 Million mehr sein. Und mir ist wichtig, weil das gelegentlich, ich habe neulich mit Herrn Professor Raffelhüschen auf einem Podium gesessen, der mir noch einmal erklärt hat, dass die ganze Pflegeversicherung ein Betrug an der Jugend ist. Die Pflegeversicherung sichert nicht nur ältere Menschen ab, wiewohl es richtig ist, dass im hohen Alter die Chance, pflegebedürftig zu werden, deutlich ansteigt. Aber pflegebedürftig kann auch ein 30-Jähriger, eine 20-Jährige, dank tückischer Krankheit, schlimmem Unfall sein. Dann gute Zuwendung und gute Versorgung zu erfahren, hat auch mit dem Lebensgefühl eines Jüngeren, wenn er sich gelegentlich bewusst macht, zu tun. Ist also keineswegs nur ein Service, den gleichsam die Jüngeren und Mittelalteren den Älteren entgegenbringen, sondern gehört zu einem sozialen Miteinander insgesamt. Wir werden im Januar, natürlich habe ich Norbert Blüm eingeladen, 20 Jahre Pflegeversicherung feiern. Das ist ja vielleicht gar nicht mehr so präsent, dass es mal gerade 21 Jahre her ist, da wurde die Pflege da, wo sie meistens stattfindet, nämlich zu Hause, vom Sozialstaat überhaupt nicht unterstützt. Ein bisschen von Gemeindekaritas, Diakonie und anderem mehr, aber nicht durch eine sozialstaatliche Absicherung. Die gab es in der stationären Altenhilfe in anderer Form, nämlich zumeist zu Lasten der kommunalen Kassen in Form der Sozialhilfe, gab es sie, wenn auch mit unbefriedigenden Nebenwirkungen, Sozialhilfebezug, kommunale Situation, familiäre Situation. Aber die familiäre Situation blieb ohne jede Unterstützung. Das wurde erst geändert vor 20 Jahren. Seitdem hat sich enorm viel entwickelt. Knapp 1 Million Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Aber das Haus nach 20 Jahren braucht eine gewisse Grundmodernisierung. Und deswegen gibt es zum 1. Januar 2015 nicht nur Grund zu feiern und an Norbert Blüm zu denken, sondern auch Grund, eine erhebliche Ausweitung und Veränderung im Bereich der Leistungen vorzunehmen. Und wir haben das erste Pflegestärkungsgesetz ja im Deutschen Bundestag bereits beschlossen. Es sieht Leistungsverbesserungen um 2,4 Milliarden Euro paritätisch durch eine Beitragserhöhung um 0,3%. Wie sich das mit anderen Leistungen verbindet, sage ich Ihnen gleich. Also mit einer notwendigen Beitragserhöhung finanziert, diese Leistungsverbesserung vorzunehmen. 1,4 Milliarden Euro, die wir in die Familiensituation, in die ambulante Pflegesituation geben, 1 Milliarde in die stationäre Altenhilfe. Und ich will das mal sehr konkret machen. Da sind wir wieder beim Thema älter werdende Gesellschaft. In einer Gesellschaft unseres Altersaufbaus werden, haben wir Jahr für Jahr ungefähr 40.000 mehr Menschen, die demenziell erkrankt sind. Eine Riesenherausforderung. Bisher in der Pflegeversicherung, die sehr stark auf körperliche Gebrechen schaut, unzureichend abgebildet, erstmalig in der letzten Legislaturperiode mit Einführung der Pflegestufe 0 einer gewissen bescheidenen Unterstützung durch Leistungen der Pflegeversicherung zugeführt. Wir werden zum 1. Januar 2015 die Leistungen, die gerade auf die Pflegesituation zu Hause und hier die Angehörigen zielen, erstmalig auch ausweiten auf alle Angehörigen der Pflegestufe 0. Was heißt das sehr konkret? Das heißt beispielsweise, wenn eine Familiensituation mit der Diagnose Alzheimer konfrontiert ist und die erste Situation, dass sich Einstellen auf die neue Herausforderung schon enorm fordert ist, dann sollen zukünftig zum Beispiel pflegende Partnerinnen und Partner die Möglichkeit haben zu sagen, ich brauche in gewissem Umfang Leistungen der Tages- und Nachtpflege, um selber, weil häufig ja selber bereits in höherem Alter, überhaupt die neue Situation, die bei uns zu Hause entstanden ist, verkraften zu können. Das ist bisher nicht möglich. In Zukunft werden diese verschiedenen Leistungen, die es dann bisher ab Pflegestufe 1 und so weiter gibt, auch auf die demenziell erkrankten Pflegebedürftigen, bei denen noch keine weitergehenden körperlichen Gebrechen vorhanden sind, ausgeweitet. Ich halte das für einen wesentlichen Schritt der Forderung, auch aus der Pflegewissenschaft, die geistigen und psychischen Beeinträchtigungen, die körperlichen Beeinträchtigungen gleichzustellen, nachzukommen. Wir werden, das ist nur ein Beispiel von dem, was wir hier tun werden. Anderes, wir werden die Pflegewohngruppen, ich weiß, dass wir da sehr genau auf die Missbrauchbarkeit solcher Regelungen schauen müssen. Aber wir werden die Pflegewohngruppen ausweiten, weil wir natürlich auch erleben, dass auch in der älteren Generation es neben dem Wohnen im Heim und dem Wohnen im traditionellen Familienverband andere Formen des Zusammenlebens in einer WG und zunehmend gibt. Und auch dies müssen wir in der Pflegepolitik und der Förderung entsprechend abbilden. Also wir werden dort zum 1. Januar 2015 Leistungsverbesserungen vornehmen. In der stationären Altenhilfe wollen wir die Zahl der Betreuungskräfte, das sind die Kräfte, die die Arbeit der Fachpflege ergänzen, in der Begleitung, im wahrsten Sinne des Wortes Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtung von 25.000 auf 45.000 spürbar erhöhen, um einfach auch diese Qualität. Und auch das hat wieder mit der veränderten gesellschaftlichen Zusammensetzung zu tun. Weil wenn Sie in eine Pflegeeinrichtung gehen und Sie fragen dann einmal, wie viele leben hier in diesem Haus, wo keine nahen Verwandten regelmäßig mal vorbeikommen, um dann mal spazieren zu gehen, was vorzulesen, ein Fotoalbum sich anzuschauen, irgendetwas zu machen, was nicht Aufgabe einer Fachpflege ist, aber was zu einem humanen Begleitetwerden selbstverständlich gehört, dann sind das diese Betreuungskräfte. Wir werden diesen Bereich deutlich ausweiten. Und wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode über ein zweites Pflegestärkungsgesetz dann insgesamt zu einer neuen Begutachtung der Pflegebedürftigkeit kommen und dies noch einmal mit einer Leistungsverbesserung von 2,4 Milliarden Euro verbinden. Das ist eine Diskussion, der wir uns stellen. Ich sehe Herrn Schmidt. Wir haben das Sachverständigengutachten natürlich aufmerksam zur Kenntnis genommen und die Mahnungen, die Situation, die wir in unserem Land haben, die gute Wirtschaft, die Entwicklung der letzten Jahre nicht aufs Spiel zu setzen. Diese Mahnung müssen wir alle, auch die Gesundheitspolitik, ernst nehmen. Deswegen haben wir uns beispielsweise entschieden, in der Krankenversicherung die Arbeitgeberbeiträge einzufrieren, damit nicht steigende Lohnnebenkosten die finanzielle Stabilität der Gesundheitsvorsorge durch Arbeitsplatzverluste letztlich gefährden. Aber ich sage das so unumwunden, wir haben vor der Wahl gesagt, wir wollen keine Steuererhöhung, wir wollen keine ins Uferlose steigende Lohnzusatzkosten, aber zu höheren Pflegeversicherungsbeiträgen haben wir uns schon vor der Wahl ausdrücklich bekannt. Und wenn ich mich im Lande umhöre, bei aller Skepsis, wo wollt ihr eigentlich noch für Geld, wenn man den Menschen sagt, glaubt ihr, dass wir nochmal einen Kraftakt in der Pflege brauchen? Dann sagen sehr viele, ja, der ist überfällig und deswegen werden wir ihn in dieser Legislaturperiode vornehmen. Wir nehmen ihn auch vor, verbunden mit Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung in Pflegeberufen. Denn das ist heute schon so, dass wir im Bereich der Fachpflege einen manifesten Fachkräftemangel haben. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um dem zu begegnen. Wir schulen sehr erfolgreich sogenannte Pflegehelferberufe mit einer 3-jährigen Zusatzqualifikation in die Fachpflege weiter. Die Bundesländer haben sich verpflichtet, die Schulkapazitäten deutlich auszuweiten. Dazu müsste gehören, dass auch im letzten Bundesland noch der Anachronismus von Schulgeld in der Altenpflege aufhört. Dass wir in einem Mangelberuf Schulgeld haben, ist eher skurril. Wenn VW keine Lehrlinge findet, wird die Ausbildungsvergütung erhöht, würde ich sagen. Und die kämen nicht auf die Idee, dass man dann Schulgeld zahlen muss, wenn man so gnädig ist, dort ausgebildet zu werden zu wollen. Also wir müssen in der Altenpflege natürlich auch das Schulgeld endlich überall abschaffen und anstrengen Unternehmen, diesen Beruf attraktiver auszugestalten. Dazu gehört die Frage der Vergütung mit erheblichen Unterschieden zwischen einzelnen Bundesländern. Dazu gehört die Frage der Teilzeit, mal freiwillig, mal weniger freiwillig. In einem Mangelberuf auch ein Anachronismus, wenn es so etwas wie erzwungene Teilzeit gibt. Und dazu gehört etwas ganz Praktisches. Im Vorgespräch über das Thema Bürokratie und Medizin gesprochen, da Stefan Holthoff-Förtner erwähnt hat, dass ich mich mal dem Thema Bürokratieabbau gewidmet habe, will ich dem nicht ausweichen. Ich weiß, wie viele Menschen darunter leiden, dass uns in Deutschland zu allem noch 3-4 Formulare einfallen. Das ist so. Das ist auch ein Problem. Gleichzeitig gilt auch in der Pflege, wenn dann Angehörige das Gefühl haben, die Mutter, der Vater, die Schwiegermutter, die haben aber lange nicht mehr genug getrunken, und dem Heim große Vorwürfe machen, dann ist die Frage, wie hat man sich um die alte Dame, den alten Herrn gekümmert? Ist das eigentlich dokumentiert worden? Und schnell da, kann man jetzt sagen, unangenehm, aber dass ein Heim der Frage der Kinder, wie geht's eigentlich unserer Mutter in diesem Haus, sie ist wundgelegen oder nicht ausweichen kann, ist wahr. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, und wie macht man das in Deutschland? Wir haben ein wissenschaftliches Gutachten zum Thema Bürokratieabbau der Pflege hinter uns. Und das hat uns auf einen großartigen Gedanken gebracht. Das klingt etwas spöttisch, aber manchmal ist das Einfache das Praktische und das setzen wir jetzt um. Wir werden in der Pflegedokumentation umstellen von der Dokumentation des Heute-Notierens, was heute so war, wie es gestern war, weil es gestern und vorgestern so war, nur noch zu notieren, was ist heute eigentlich anders als gestern oder vorgestern. Das ist wissenschaftlich untersucht, 40% weniger Aufwand in der Dokumentation. Und deswegen müssen jetzt entsprechend, auch das ist Deutschland, Richtlinien geändert werden, damit das neue Dokumentationssystem auch überall Platz greifen kann. Aber ich weiß von vielen Pflegeberufen, und ich weiß, es gilt in anderer Weise auch für die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, dass sie sagen, wir sind eigentlich für die Menschen da und nicht fürs Papier, dass wir so etwas vorantreiben. Hat auch damit zu tun, dass ein Mangelberuf ein attraktiver Beruf sein muss. Sonst werden wir der Kraftakt, vor dem eine Gesellschaft steht, die human unser Gesundheitswesen weiterentwickelt, für die Erfordernisse einer älter werdenden Gesellschaft nicht leisten. Kraftakt, Pflegeversicherung. Dann, und dazu will ich abschließend nur wenig sagen, haben wir in der letzten Bundestagssitzungswoche über die letzten Lebensphasen ein höchstpersönliches Thema gesprochen, auch die Frage, welcher Strafrechtsrahmen dort gibt. Ich will das gar nicht im Einzelnen nachzeichnen, zumal wir ja auf Fraktions- und Regierungspositionierung verzichten. In der Strafrechtsfrage beziehe ich Position als Abgeordneter, nicht als Bundesminister. Da wäre ohnehin beim Strafrecht der Kollege Maas zuständig. Ich freue mich, dass bei allem einen Wahrheit geringeren Streit über das Strafrecht. Es geht um die Frage, ob wir sogenannte Sterbehilfevereine untersagen. Und es geht um die Frage, ob man sozusagen in der Diskussion um das ärztliche Standesrecht und das standesrechtliche Verbot der Suizidbeihilfe gleichsam eine positivrechtliche Staatsnorm braucht, die in Ausnahmefällen eine Selbsttötungsassistenz durch Ärzte erlaubt. Ich bin persönlich sehr klar hier positioniert, lehne organisierte Selbsttötungshilfe durch Vereine gleichsam als Behandlungsvariante entschieden ab, möchte, dass wir das verbieten. Und ich begrüße auch ausdrücklich, dass die deutsche Ärzteschaft sagt, Hilfe zur Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe. Das ist meine persönliche Auffassung. Darum ringen wir im Parlament. Was gut ist, worüber wir nicht ringen. Das ist ja auch manchmal wichtig, man fragt, worum streitet ihr euch eigentlich nicht? Dass das, was die Sorge der meisten Menschen ist, wenn sie übers Sterben reden, unerträgliche Schmerzen, Einsamkeit, dass das heute nicht mehr sein muss. Und wenn es nicht mehr sein muss, dann ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten, die es hier gibt, auch flächendeckend in diesem Land überall zugänglich gemacht werden können. Wenn wir mit Palliativmedizinern reden, in welchem Umfang heute bis hin zur palliativen Sedierung, bis hin zur Inkaufnahme lebensverkürzender Nebenwirkungen durch Kreislaufbelastung es möglich ist, schwersten Schmerz wirksam zu bekämpfen, was erst seit 2009 Pflicht, Ausbildungs- und Prüffach in der Medizin ist, dann ist es unsere Aufgabe, diese medizinische Versorgung flächendeckend in Stadt und Land anzubieten. Da ist in den letzten Jahren über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, über die allgemeine ambulante Palliativversorgung, über den Ausbau der Hospize einiges gelungen. Aber es ist auch noch viel zu tun, damit wir wirklich das, was heute möglich ist und was Menschen umtreibt, dass wir darauf eine überzeugende Antwort geben können. Auch dafür werden wir Geld in die Hand nehmen müssen. Ich halte das für richtig, dass wir eine menschliche Gesellschaft zuallererst daran messen, wie sie mit Schwerstkranken und Leidenden umgeht. Insofern, ich habe angedeutet, von der ersten bis zur letzten Lebensminute geben 5 Millionen Menschen in unterschiedlichsten Berufen in diesem Land. Und ich habe jetzt nichts dazu gesagt, dass ich überhaupt nichts von Pharma-Bashing und Industriebeschimpfung halte, dass ich dankbar dafür bin, dass wir in diesem Land moderne Technik haben und moderne Arzneimittel, dass das zu unserer Wirtschaftsstärke beiträgt und wesentlich zu unserer Rolle als Exportweltmeister gesagt, aber es sei wenigstens mal am Rande noch erwähnt. Neulich habe ich ein Interview zum Thema Sterbehilfe gegeben, fragte mich eine Journalistin, ist es nicht schrecklich, die Apparatemedizin in Deutschland? Und dann habe ich gesagt, ja, die Apparatemedizin hat vor wenigen Tagen in Hamburg erfolgreich einen Ebola-Kranken behandelt. Wenn mich etwas beschäftigt, dann ist das die Frage, warum das nicht in Afrika möglich ist. Dass es hier in Hamburg möglich ist, in Leipzig möglich ist, in Frankfurt, in Düsseldorf und in Berlin, in Stuttgart und in München, dafür bin ich dankbar. Ich finde, wir haben eine starke, leistungsstarke Medizin und wir werden sie in Zukunft noch mehr brauchen. Und dass Menschen aus diesem Land bereit sind, dann beispielsweise auch in Afrika zu helfen, wo Not im wahrsten des Wortes in dramatischer Weise vorhanden ist, zeigt auch den eindrucksvollen ethischen Maßstab, den viele Menschen im Rettungsbereich, im pflegerischen Bereich, im ärztlichen Bereich an ihr Tun richten. Insofern glaube ich, es wird immer zur Gesundheitspolitik gehören, dass sich die Akteure auch in die Wolle bekommen, dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft über Interessen ringen, aber dafür da zu sein, dass es Menschen gut geht, auch wenn es ihnen mal leider nicht so gut geht, ist eine spannende Aufgabe. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas davon vermitteln. Herzlichen Dank. Applaus